Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
In der heutigen Folge sprechen wir über besondere kulinarische Highlights, zu Inge Schutzkleidung und Jans Ausflug in die Mülltonne.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ey, es ist wieder soweit und nachdem es das letzte Mal eine Abweichung von der Normal, gab, darf ich heute wieder einleiten und euch willkommen heißen zu einer weiteren Folge Nummer 94 Gasgeflüster und mit dabei wie immer, Michel, herzlich willkommen, du gut aussehender Motorrad-Enthusiast.
Ja, das war jetzt natürlich ganz hart gelogen. Also ich sehe vielleicht einigermaßen brauchbar aus, im Hintergrund herrscht aber Chaos. Stimmt. Ich denke, Jan sieht auf der linken Seite irgendwie so einen kleinen Bügelmann, eine Pflanze ragt ins Bild. Ich sitze wie immer im Schlafzimmer und habe es tatsächlich nicht.
Was ist da los, Michel?
Was
ist da los? Man kennt dich ja doch sonst als sehr aufgeräumten Menschen, der sehr viel Wert auf Ordnung legt, zumindest aus der Motorradwelt. Aber wenn ich jetzt, ich habe ihn live mit Kamera zugeschaltet, in deinen Hintergrund schau, sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa, das muss man schon so sagen.
Ja, das liegt tatsächlich daran, dass ich im Moment gerade wirklich jede Menge zu tun habe, mal abgesehen von der Hausarbeit, die sich natürlich auch immer auftürmt, ganz klar, war ja jetzt wieder ein paar Tage unterwegs und da hat sich ein kleines Malheur zugetragen, was ein bisschen Produktivitäts- und Arbeitsstau verursacht hat. Bevor wir darauf eingehen, habe ich aber tatsächlich eine kleine Quizfrage an dich. Das ist mir jetzt nämlich gerade aufgefallen, als du mir den Link zu unserer Folge zugeschickt hast. Und zwar frage ich dich, zu welcher Person könnten wir denn mit dieser Folge eine Sonderepisode aufnehmen? Ohne, dass du jetzt googelst. Ich sehe schon wieder, die Hände flitzen schon wieder über die Tastatur.
Ich habe nichts geschaut. Noch nicht. Ich wollte es natürlich googeln, um mich nicht ganz, also Hände sind in der Luft, du siehst es, nichts wird hier auf der Tastatur eingegeben. Nummer 94, ist es nicht Jonas Folger?
Ja, sehr gut. Okay, du bist ein wirklicher Motorrad-Experte. Also, da hier Chapeau, hat er ja schon wieder geglänzt, der Jan, ohne dass er wirklich Wikipedia und etwaige Quellen bedienen musste.
Was passiert eigentlich, wenn man jetzt einfach nur, ich hätte jetzt einfach nur 94 eingegeben. Ja, kommt STPO-Sicherstellung und Beschlagnahmen von Gegenständen zu Beweiszwecken. Also weiß nicht, ob man die Folge Nummer 94 bei uns zu Beweiszwecken für irgendwas verwenden kann. Gute Quizfrage. Ich muss eins mal kurz noch einleitend sagen, weil das ist ganz wichtig. Wir sagen es jetzt in jeder Folge. Wir wollen ja dieses Jahr frühzeitig in die Planung gehen. Unsere Gasgeflüster-Ausfahrt, wer es in den letzten Folgen noch nicht gehört hat, steht 17. Juni ist das Datum. Das sage ich diesmal ganz zu Beginn der Folge, ohne irgendeinen Cliffhanger. Wenn ihr dabei sein wollt, auch hier wieder der Aufruf, schreibt uns via Social Media oder an gasgefluester@asphalt-süchtig mit einem ü.de. Stoppt den Podcast, macht es jetzt direkt, weil sonst vergesst ihr es. Ich bin selbstschusselig, ich weiß, wie schnell das passieren kann. Es geht in den Thüringer Wald, wir freuen uns auf euch und jetzt können wir richtig loslegen mit dieser Folge. Ich habe Themen dabei. Wir haben den Gast nicht dabei, den wir eigentlich angeteasert haben, weil sich das aus Termingründen um eine Woche verschoben hat. Aber ich habe einfach noch aus der letzten Folge so viele Themen, die ich gar nicht alle abarbeiten konnte.
Ja, ich tatsächlich auch. Ne? Ich hatte ja noch eine ganz verrückte Überraschung, auf die ich überhaupt gar nicht eingehen konnte. Und dann ist in der Zwischenzeit auch schon wieder ganz, ganz viel passiert.
Es ist so viel passiert.
Und
bei uns beiden.
Weil so viel passiert ist und auch von unserer Community-Seite aus sehr viel passiert ist. Die Leute haben sich nämlich auch wieder in Bezug auf unsere Ausfahrt gemeldet und auf unser Podcast gebaren tatsächlich. Und zwar haben wir eine
Was sind für ein Gebaren?
Ja, warte mal ab. Also es ist jetzt keine wirkliche Beschwerde, aber so unsere Mithörenden, Zuhörenden, eventuell irgendwann in ferner Zukunft, vielleicht haben sie auch schon geboren, man weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall hatten wir den Disclaimer sozusagen, nennt man das Disclaimer in dem Zusammenhang? Ich weiß es gar nicht. Dass das Wochenende, an dem wir unsere Ausfahrt machen, ja, das MotoGP-Wochenende ist. Und da haben sich schon Leute gemeldet, größere Gruppe tatsächlich, die unbedingt mitmachen wollten, dann haben gesagt, nee, sind wir im Sachsenring, im Angerbäsch, können wir nicht kommen. So haben sie es nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie sie es gesagt hätten. Sie haben geschrieben,
okay,
also
so.
Jegliche Couleur in Dialektart völlig rein interpretiert, aber es gab noch einen anderen Punkt. Und zwar hat Daniel Bartke auf Instagram geschrieben, weil er tatsächlich sehr enttäuscht war, dass wir das Thema Bier in der Folge nicht aufgegriffen haben und wir nicht verraten haben, was wir getrunken haben. Und da muss ich an der Stelle sagen, mir hätten gar nicht getrunken an dem Abend.
Hämmer nicht. Heute auch nicht.
Und auch dies, heute auch nicht und auch diesmal wieder nicht, weil wir sind sehr früh dran mit der Aufnahme.
Boah, ein Stress. Deswegen sind wir ja auch wieder in Double-Time-Sprechtempo unterwegs. Es ist gerade zwischen Feierabend und ich habe gleich noch Termin. Ich will mich sportlich betätigen, habe mich mal wieder zu so einem Sportkurs angemeldet. Und der Michel will aber eigentlich geschafteln bis abends um 10. Deswegen haben wir jetzt gerade so ein Stündchen uns aus den Rippen schneiden können und müssen hier jetzt richtig Vollgas geben.
Genau,
Vollgas geben würde ich später. Auf jeden Fall kann ich vorm Sport kein Bier trinken. Könnte ich schon. Ich glaube, dann würde ich aber, es geht aufs Spinningbike, direkt auf den Lenker kotzen. Und angesichts dessen, dass man nicht im Straßenverkehr unterwegs ist und dann diese Kotze hinter sich lässt, wäre das beim Spinning doch schon eine ziemlich widerliche Sache. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann in den ersten 5 Minuten passiert und dann hast du noch 55 Minuten, wo du deine eigenen, ja egal, es geht zu weit.
Bist ja auch nicht allein im Raum so, das kommt ja doch erschwerend hinzu, ne? Ich denke mal, du wirst ja keinen Solo-Spinning-Kurs haben, nee, sondern wahrscheinlich noch mit 15 anderen schwitzenden Gesundheitsaposteln da auf dem Rad die Runden drehen oder irgendwie in die Pedale treten. Ja. Da willst du dich auch nicht vollbröckeln, ne? Gar nicht, ganz und gar nicht. Nee. Aber ich trinke vielleicht später noch ein Bierchen, wird höchstwahrscheinlich am Funkstätter. So, jetzt habe ich das auch noch gedroppt, damit zumindest da Daniel beruhigt sein kann. Es wird noch Bier getrunken und wir trinken auch noch unsere Routinebiere.
Man merkt doch, dass wir vielleicht, wenn wir noch kein Bier haben, noch so umso mehr Redefluss haben und auch noch so richtig die Dynamik dahinter. Was ich noch zu den Jungs sagen wollte wegen Sachsenring, dumm gelaufen, aber wir fahren ja hauptsächlich an dem Samstag. Das heißt, Jungs, wenn wir eben Thüringer Wald fahren, kommt mitgefahren, dann verpasst ihr jetzt Qualifying und so weiter und zieht von dort dann durch zum Sachsenring. So weit ist es dann ja auch gar nicht mehr. Schaut euch Sonntag das Rennen an. Das ist ja wohl ein schöneres Wochenende. Kann es gar nicht geben. Bevor du jetzt
zu
deinem Highlight kommst, das wollten wir letztes Mal schon anbringen, so zum Thema Motorradfahren. Wir kriegen ja immer viele Tipps, auch um Bier, kulinarische Köstlichkeiten und so weiter. Und wir haben das letzte Mal im Vorgespräch, kamen wir irgendwie auf das Thema Döner. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und ich glaube, ich habe erzählt, dass ich in Konstanz war. Und in Konstanz gibt es so einen
Gemüsedöner.
Ja, einen Käsedöner.
Käsedöner,
so war geil, das, ja. Auch sauteuer aber. Also es ist so ein Laden, der macht das alles biomäßig. Ist in der Altstadt, wenn man nach Konstanz kommt, Kerwan heißt der. Alles so Öko-Zeug.
Also Jan hat sich auf jeden Fall den Gratis-Döner beim nächsten Mal verdient.
Ja, ich will es hoffen, wobei ich bezweifle, dass der einen Motorrad-Podcast hört. Und auf jeden Fall kostet der Käse Dürüm stattliche 11 Euro. Aber ich sag dir halt auch, ultra geil, weil du hast so Käse drin und eine Nusssoße. Wer noch nie einen Döner mit Nusssoße gegessen hat, wird wahrscheinlich denken, aber die Köstlichkeit der Hammer. Und so kamen wir darauf zu sprechen, hey, wo macht man eigentlich eine schöne Pause mit dem Motorrad? Und meistens sind das dann ja doch irgendwie die Motorradtreffs, wo es dann irgendwie die Bockwurst der Wahl irgendwie gibt. Aber ich glaube, es gibt noch den ein oder anderen Imbiss, den man unbedingt mal kennenlernen sollte. Ich meine, die Herausforderung beim Motorradfahren ist natürlich, sich nicht völlig, wie soll man sagen, kulinarisch oder mit Essen abzuschießen, dass du danach irgendwie träge auf dem Motorrad sitzt. Deswegen schreibt uns doch mal, wenn ihr irgendwo einen Tipp habt, wo ihr sagt, hey, ich bin hier im Motorrad-Eldorado unterwegs, weil wenn du jetzt wirklich im Odenwald oder sonst wo bist, ist es ja auch schon nochmal ziemlich schwierig, wirklich bewusst was zu finden. Meistens musst du dann doch irgendwo in eine Stadt rein oder es gibt halt nur diese typischen Motorradtreffs, wo es dann halt irgendwie die Bockwurst gibt. Wenn ihr aber sagt, hey, bei mir im Motorradgebiet fahre ich 500 Meter die Straße runter und das ist ein Geheimtipp für jeden Motorradfahrer oder Motorradfahrerin, um sich dort auf dem Weg was abzuholen, dann schreibt uns das mal. Michel und ich haben uns vorgenommen, diese Tipps auch wahrzunehmen, sobald wir in dieser Region sind und das abzuchecken und dann den Gasgeflüster-Stammtisch-Check zu machen, ob das Essen
kommt. Absolut. Wichtiger Punkt an dieser Stelle, ne? Also so eine kleine Einschränkung, jetzt nicht jede Pommesbude, an der ihr mal angehalten habt oder regelmäßig vorbeifahrt, hier kommentieren. Also es soll schon was Gewisses, irgendwie was Außergewöhnliches haben. Also so wie es der Jan jetzt beschrieben hat, ne, der Käse Dürüm oder für die Dürüm nicht kennen, Jufka ist ja quasi, als ich das Dürüm das erste Mal gehört habe, war ich total
aus dem Wolken. Verstanden, was der Unterschied Dürüm ist. Das heißt aber, in Berlin habe ich mal gehört,
das ist das Gleiche,
in Berlin habe ich mal gehört, da heißt es Rollo.
Ach so, na das ist ein, das, ja, da fällt mir gar nichts mehr ein, dass du
das ist lieber.
Ja, das ist Berlin. Rollo, sind das nicht, gab es da nicht diese Schoko-Mini-Roll-Pralinen-Dings? Hieß das nicht auch Rollo?
Boah, keine Ahnung. Jetzt, aber lass uns zurück zum Thema kommen. Wir sind jetzt bei 10 Minuten Aufnahme. Wir haben über Käsedöner gesprochen, über Bier, jetzt über Rollo. Noch gar nicht über
Motorräder. Jetzt haben wir über Motorräder reden, ne? Genau. Oder über stinkende Unterwäsche, würde ich vorschlagen an der Stelle.
Auch ein gutes Thema. Ja. Aber es ist ja ein Verbund mit Motorrad. So viel habe ich mitbekommen. Deswegen bin ich gespannt, Michel. Schieß los. Was hat es mit stinkender Unterwäsche auf sich?
Ja, also ich muss an dieser Stelle nochmal einschränken. Ich hoffe, es war nicht wirklich stinkend. Für diejenigen, die mich jetzt in den letzten Tagen begleitet haben und zufälligerweise diesen Podcast auch hören, gebt mir gern Bescheid, ob ich geruchstechnisch irgendwie unangenehm aufgefallen bin. Das heißt irgendwie, heißt das olfaktorisch? Olfaktorisch ist, glaube ich, alles, was die Nase betrifft, ne? Also, falls ich irgendwie für Naserümpfen gesorgt habe, lasst es mich gerne wissen. Ich entschuldige mich hier nachträglich dafür. Und jetzt stellt sich der gemeine Hörer und die gemeine Hörerin sicher die Frage, ja, warum soll der Michel denn eigenartig gerochen haben? Und das ist tatsächlich ein bisschen eine längere Geschichte. Jan hat es angedeutet, er hat das irgendwie so am Rande schon mitbekommen. Ich war nämlich die letzten, heute ist Dienstag, ne? Genau, heute vor einer Woche bin ich Sachen packend hier durch die Wohnung gesprungen, habe meinen riesigen Lederkombi-Koffer mit Equipment vollgepackt, mit meinen Klamotten vollgepackt, also normale Klamotten natürlich und den Motorradklamotten und bin dann am Mittwochmorgen Richtung Spanien aufgebrochen, Richtung Jerez de la Frontera. Da war nämlich die Triumph Street Triple Präsentation dieses Jahr. Also neues Modell, beziehungsweise neue Modelle am Start. Und wie das immer so ist, ne, man trifft sich da mit den Gleichgesinnten am Flughafen, in meinem Fall Flughafen Frankfurt, morgens um 6.30 Uhr so der allererste Flug. Und das ist eigentlich so immer nicht verkehrt, weil du denkst, hey, 6.30 Uhr, da gehen noch mehr Flüge am Tag, auch wenn es mit Zwischenlandung ist, wie das jetzt in dem Fall ja gewesen ist, in Madrid, da kommt dein Gepäck auf jeden Fall an. So, ne? Du hast sau viel Zeit am Reisetag und dann ist eh noch Zeit bis zum nächsten Tag. Alles überhaupt gar kein Problem. Und wir halt unterwegs gewesen, haben uns da eben in Frankfurt getroffen, sind dann in Madrid zwischengelandet. Da war dann auch noch ein relativ langer Aufenthalt. Und wie wir so in Madrid durch die Gegend laufen, meine ich noch so großfressig, naja, zum Glück war jetzt ja schon ein paar Mal unterwegs, aber mein Gepäck, das kam zum Glück immer an. So, ne? Und die anderen dann erzählen, jeder hat eigentlich so eine Geschichte, irgendwie, ja, Gepäck irgendwie zu spät gekommen oder irgendwie dann abends erst ins Hotel geliefert oder irgendwie doch was verloren gegangen irgendwie. Und ich war ja da bis jetzt zum Glück völlig unbedarft. Und hätte ich mal meinen Mund nicht so voll genommen in Madrid, denn wir kommen in Jerez an und was ist nicht dabei? Was bleibt stehen oder beziehungsweise was spuckt nicht unser Gepäck aus? Das Gepäckband in Jerez am Flughafen war zwar von einem, der mit uns aus Frankfurt unterwegs war, der auch quasi zwischen uns eingecheckt hat, ne? Also der ist quasi mit uns gekommen, hat eine Person vor sich gehabt, die zu unserer Gruppe gehörte und auch danach kamen noch Leute von uns und sein Koffer war dabei und von 5 anderen, die ab Frankfurt geflogen sind, gab es kein Gepäck. So, und wir dann aber noch gedacht, naja, ist ja noch früh am Tag, wir machen uns überhaupt gar keine Sorgen, dann in Jerez da zum Baggage Claim quasi gestiefelt, bei Iberia so eine Vermisstenanzeige für Gepäck aufgegeben und die, ja, nee, kein Problem, finden wir so, Gepäck wird später nachgeliefert, so, ne? Wir abends im Hotel gewesen, was kam, war Bier, was nicht kam, war unser Gepäck. Und dann kam dann aber die Nachricht so, per SMS, wir haben da quasi einen Gemeinschaftsaufruf oder beziehungsweise so eine Gemeinschaftsmeldung gestartet. Ja, ja, morgen früh 8.45 Uhr landet das Gepäck in Jerez wieder am Flughafen. Ja, und wir dann auch gedacht, na gut, das wird zwar knapp mit der Rennstrecke, aber ist egal so. Und eine Nacht ohne frischen Schlüppi und ohne Zahnbürste gab es sogar im Hotel, alles überhaupt gar kein Problem. So, naja, dann war dann Donnerstagmorgen. Wir freudig zur Rennstrecke gefahren. Was wir aber nicht mehr bekommen haben, war irgendeine Information oder ein Zeichen zu unserem Gepäck von der Fluggesellschaft, dass es tatsächlich in Jerez ankommt. Ja. So, und dann war natürlich erstmal Alarm, weil wir mussten ja fahren. Und die Kollegen von Triumph, also nicht Kollegen, sondern die Veranstalter von Triumph, die hatten zwar Klamotten dabei, aber es hat halt hinten und vorne nicht für alle gereicht. Und dann hatten wir eben auch Leute dabei, die etwas außergewöhnlichere Größen hatten. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass die gesamte Crew, also nicht die gesamte Crew, sondern die Betreuer von Triumph mit dem einen oder anderen von uns ausgerückt sind und wirklich komplett neu eingekleidet wurde. Nee. Also Lederkombi gekauft, Stiefel gekauft, Handschuhe, Helm, damit da irgendwie gefahren werden konnte. Und es war ja glücklicherweise so, ne, dass es quasi eine zweitägige Veranstaltung war und wir gedacht haben, naja, selbst wenn es jetzt heute nicht kommt, wenigstens der zweite Tag auf der Rennstrecke, dann geht das auf jeden Fall gut. Und da kam dazwischen auch wieder die Meldung, ja, hat Verzögerung gegeben, ihr Gepäck ist aber, wir wissen, wo es ist und es kommt morgen früh um 8.45 Uhr. Ah ja, okay, so, ne? Es hat sich aber tatsächlich so zu einer Art
Running-Gag. Warte mal kurz, ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Hat denn Triumph, ging das dann auf den Nacken vom Triumph, die Klamotten?
Triumph hat das erstmal bezahlt, ja. Also, ne, weil die war natürlich interessiert dran, ja, dass klar, alle, ich mein, die dabei sind.
Wie viel Geld nehmen die in die Hand für so eine Presseveranstaltung, wo die Leute das Motorrad ja testen sollen? Ergibt ja dann natürlich nur Sinn, dass die Leute fahren. Also noch viel teurer käme es denen ja, diese Veranstaltung dann durchzuziehen und es ist keine Sau gefahren. Dann hast du ja einfach nur Geld völlig verpulvert. So. Aber wie bitter. Also auch für den Veranstalter ja voll die Scheiße. Ich meine, wir haben beide ja schon mal auch in der Szene dann gearbeitet, kennen diese Sachen, du planst sowas ja von langer Hand, hast ultra viel Aufwand, die Personen, die damit dann beschäftigt sind, das ist ja auch ein Leidenschaftsding, die hocken dann ja nicht einfach nur 8 Stunden da in Jerez rum und dann lassen sie um 5 den Stift fallen, sondern die geben ja von vorne bis Ende immer Gas und das über alle Hersteller hinweg, also machen jetzt keine Triumph-Werbung. Und da fließt ja so viel Vorbereitung auch rein, dass es logistisch alles funktioniert, die Motorräder müssen da runtergebracht werden, vorbereitet werden, all so ein Scheiß und dann verhunzt dir eine Fluggesellschaft komplett diese ganze Vorbereitung, also da möchtest du auch einfach nur weinend im Keller sitzen.
Absolut. Also ich glaube, als Triumph, als Hersteller overall betrachtet, war das jetzt nicht so ein Riesending, weil tatsächlich ja nur die deutsche Gruppe davon betroffen war und davon eben auch nur, ich sag mal, die Hälfte, also von 5 Personen hat das Gepäck dann gefehlt und auf die Gesamtveranstaltung gerechnet oder auf die Gesamtteilnehmer war das jetzt natürlich kein großes Problem. Also es sind auch Leute aus Indien angereist, so, und niemand hatte Probleme, ne? Wir in Anführungsstrichen fast mit der geringsten Anreisezeit und Anreisedistanz haben da wirklich die größten Wellen sozusagen verursacht. Und was man an der Stelle halt auch mit dazu sehen muss, ne, gerade weil du ja wegen der Kosten gefragt hast, man muss sich überlegen, die haben diesen Kurs in Jerez, ne, ist eine MotoGP-Strecke, höchster Standard, ne, und dementsprechend auch mit die teuersten Kosten für, weiß nicht, 1,5 Wochen gemietet, exklusiv.
Boah, ne? 1,5 Wochen.
Also, ich glaube, die Veranstaltung geht 10 Tage oder ja, so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also bei BMW waren es, glaube ich, 10 Tage jetzt vor ein paar Monaten in Almeria. So, und das kostet natürlich richtig, 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 richtig Asche. So, ne? Und da kommst du dann quasi auf die Kosten für einen Helm hin und her. Das spielt dann im Gesamtbudget, fällt das vermutlich gar nicht so richtig auf. Aber es ist natürlich trotzdem extrem ärgerlich und hat natürlich auch viel Rennerei und so verursacht. Und was natürlich auch dazu kam, ich hatte ja in Anführungsstrichen das Glück, dass mir die Sachen von Triumph so einigermaßen gepasst haben. Aber die Betonung liegt auf so einigermaßen, denn ich habe es wirklich zum ersten Mal wieder erlebt, wie scheiße Klamotten sitzen können und wie einen das beim Fahren beeinträchtigt. Mhm. Also ich habe jetzt ja die letzten Jahre immer mehr oder minder einigermaßen gut passende Kleidung gehabt, ne? Mal abgesehen von meinem Abflug letzten Jahr, da war das halt so ein bisschen weit, aber so, ich sag mal, Länge, Umfang etc., vorne, hinten einigermaßen passend alles, ne? Und es war aber tatsächlich so, dass ich auf der Landstraße gefahren bin, da war das noch okay, da fiel das nicht so auf. Auf der Rennstrecke dann, vor allen Dingen mit einem Naked Bike, musst du dich ja versuchen, möglichst klein zu machen, weil auf der Gerade bläst sich ja sonst schier da von dem Ding runter, ne? Vor allen Dingen mit so einer breiten Lenkstange, das ist ja, hängst ja wie ein Segel im Wind, ne? Und mir hat dieser Einteiler, den ich hatte, der hat mir sowas von überhaupt gar nicht gepasst, dass ich halt während der Fahrt auf der Gerade mehr oder minder so Würge- und Hustenanfälle bekommen habe, ne? Weil ich halt einfach, weil mich das Ding halt so zu Tode stranguliert hat, ne? Und dann bin ich halt nach dem ersten Turn, dann, also nicht nach dem ersten Turn, während des ersten Turns früher rausgefahren, weil ich gesagt habe, das geht so überhaupt gar nicht, ne? Und dann haben die Jungs von Triumph gesagt, ja, überhaupt gar kein Problem, wir haben noch mehr dabei, wir finden schon was Passendes für dich. Mhm. So, dann ging es wieder da in deren Kleiderkammer. Die hatten Triumph gebrandete Lederkombis, Ein- und Zweiteiler für die Triumph-Belegschaft, die in dem Rahmen halt auch gefahren ist. Ne? Und dann habe ich mir eben da neue Klamotten ausgesucht, das angezogen, habe gedacht, ja, also auch wieder dieser Klassiker, ne? Im Stehen probiert, da in der Box halt, ne, muss ja auch alles schnell gehen, anprobiert, ja, geht, passt, ich fahre jetzt damit raus. Ne? Die Jacke oben rum, dann viel zu groß, so, ne, da hatte ich zwar dann Lust zum Luft zum Atmen, aber also Schutzwirkung hat es denn nicht mehr gehabt und jetzt kommt es tatsächlich. Das war dann ein Zweiteiler und die Hose war so von der Passform eigentlich auch okay, bis ich mich aufs Motorrad gesetzt habe oder beziehungsweise bis ich versucht habe, Hang-Off zu fahren. Ich habe halt einfach die Beine nicht mehr abgespreizt bekommen. So, ne? Es war halt einfach.
Also ich fühle das total. Das war ja mein Problem auch mit meinem Kombi, bevor ich mir auch, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch dann einen neuen gekauft habe. Und dann ist es ja auch echt so ein Augenöffner. Also Leute, wenn ihr glaubt, da, es zwickt irgendwie, dann geht einfach mal in den Laden, probiert einfach mal andere Größen an, probiert es durch. Es muss ja nicht mal maßgeschneidert sein. Wir haben ja auch schon festgestellt in verschiedenen Folgen.
Absolut.
Es gibt ja einfach auch diese Stangenware, die auf den 0815, nenne ich es mal, Körper passt und auch gut passt. Aber bei mir war das gleiche Spiel, ja. Ich habe die Beine nicht mehr richtig abgespreizt bekommen. Und auch was du beschreibst, ja, bei mir saß auch der Kragen einfach nicht richtig. Und eben auch als Naked-Bike-Fahrer, wenn es da mal schneller geht oder wenn du dann vielleicht noch so ein Halstuch anhast, weil es einfach ein bisschen windet, also auch auf der Straße normal, dann drückte dieser Kragen auf den Kehlkopf, dass ich danach heiser vom Motorrad abgestiegen bin und es so aussah, als wäre ich gerade irgendwie beim Rolling Stones Konzert gewesen, wenn ich da gesprochen habe. Also drastisch, ja. Aber wie ging es weiter?
Ja, also fahren war dann natürlich nur so eingeschränkt möglich. Wie gesagt, morgens der erste Turn eher abgebrochen und dann die nächsten zwei, die dann noch zur Verfügung standen. Das war quasi halber Tag Rennstrecke mit drei Turns. Die waren dann tatsächlich auch nur so eingeschränkt genussvoll, will ich jetzt mal sagen. Weil es ist einfach für diejenigen, die halt so ein bisschen sportlicher fahren, die wissen das, vor allem wenn du halt auf der Rennstrecke unterwegs bist, du bist dran gewöhnt, dass dein Knie mehr oder minder ein Indikator dafür ist, wie schräg du fährst. Ne? Das ist quasi wie ein drittes Organ sozusagen. Ne? Also mal abgesehen vom Popometer und den Händen, die du halt am Lenker hast. Ne? Was dir eben versagt, okay, wo befinde ich mich denn sozusagen im Raum? Und wenn dir das fehlt, dann ist es natürlich eine etwas unangenehmere und schwierigere Geschichte und du kannst dich halt auf dem Motorrad auch nicht mehr so frei bewegen. Also das hat mir das echt mal wieder so vor Augen geführt, wie negativ die Kleidung sich auf den, also A, logischerweise auf den Fahrspaß, aber das fällt dir vielleicht gar nicht so sehr auf, wenn du es halt nicht besser kennst, ne? Aber wie negativ sich das ja eben auch auf die Sicherheit auswirken kann, weil du machst dann, kannst dich halt nicht frei bewegen, machst dann irgendwelche Verrenkungen, um dahin zu kommen, wo du eigentlich hin willst, aber gehst dafür einfach mit so viel Kraft und Einschränkungen zu Werke, dass es halt einfach auf das Gesamterlebnis und auch den Gesamtzustand Motorradfahren einen extrem negativen Effekt hat. Also nochmal ein kleiner Nachschuss hier hinterher. Wenn ihr irgendwie Klamotten kauft, probiert es auf jeden Fall aus und im Idealfall fahrt sogar Probe, wenn das denn irgendwie möglich ist. Ja, und das war ja tatsächlich dann eigentlich schon der zweite Tag der Geschichte. Wie gesagt, erster Tag Landstraße im Einteiler, das ging noch. Zweiter Tag dann Rennstrecke im Zweiteiler. Und dann ging es tatsächlich wieder nach Hause und wieder ohne Gepäck. Also es hat sich dann in der Zwischenzeit irgendwann mal rausgestellt, dass das Gepäck tatsächlich Frankfurt, also unseren Flughafen, überhaupt gar nicht verlassen hat. Das war halt auch noch so völlig absurd. Ja, nee, kein Problem, morgen früh ist es, ja, wir wissen, wo ihr Gepäck ist. Ja. Nee, morgen ist da. Nee, also heute nicht, aber morgen dann aber. Hundertprozentig so, ne? Und du kriegst dann halt einfach 1 Million SMS, ja, wir wissen, wo ihr Gepäck ist und machen sich keine Gedanken. Und dann reist du wieder nach Hause und kriegst halt einfach die Krise, weil du denkst, ist der Quatsch nicht angekommen. Und du verlierst natürlich dann halt auch das Vertrauen in die Situation an sich, ne? Weil die haben dir jetzt einfach 5 Tage hintereinander den übelsten Quatsch erzählt, ne? Und du gehst ja dann irgendwann davon aus, er kommt halt nicht wieder. Und für mich war es halt besonders nervig, weil ich natürlich zum Arbeiten unterwegs war und gedacht habe, ne, mein schweres Laptop-Netzteil, das mache ich nicht ins Handgepäck, muss ich nur mit mir rumschleppen, sondern ich mache es natürlich in den Koffer rein. Und das war natürlich dann auch gleichbedeutend mit, naja, nach dem ersten Tag war mein Laptop-Akku leer und ich konnte halt nichts machen. Ne? Ich konnte keine Bilder sichten, ich konnte meine Kameradaten nicht sichern. Ich konnte keinen richtigen Artikel schreiben, ich konnte nicht anfangen mit dem Videoschnitt und es hat sich jetzt im Nachgang natürlich halt so ein bisschen aufgebraucht. Deswegen auch, wie vorhin angedeutet, hier ein bisschen Chaos, auch privates Chaos im Hintergrund. Mhm. Und gestern Morgen, also Montagmorgen, wir nehmen jetzt heute zum Dienstag auf, bin ich dann, damit ich arbeiten kann, hier noch durch die Gegend gehirscht und habe verzweifelt versucht, mir ein Netzteil zu besorgen. Mhm. Ja, und ich komme halt um 13 Uhr mit dem Netzteil an und 10 Minuten nach 1 klingelt bei mir das Telefon. Ah ja, hier, Flughafen-Zubringerservice, wir wollen gerne Ihr Gepäck anliefern. Vorher keine Informationen bekommen, so, ne, und dann hat es dann einfach nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert und dann saß ich dann innerhalb einer Stunde mit zwei Netzteilen da und war natürlich dann einerseits froh, dass mein Gepäck wieder da war, andererseits natürlich derbst angenervt, weil es mich halt einfach viel Rennerei, Verschiebungen und Gedöns hat gekostet hat und halt auch wirklich einen Großteil des Fahrspaß der Veranstaltung, wenn du halt nicht in deinen eigenen Klamotten fahren kannst. So, ne?
Wie ging es den anderen?
In Anführungsstrichen ähnlich, ne? Also die hatten sich ja auch die Sachen zusammengeliehen. Es gab halt einfach zwei Glückspilze, die bei denen in Anführungsstrichen gar nichts gepasst hat, die dann eben zum Einkaufen gefahren sind und dann passendes Material bekommen haben. Und du hast es ja vorhin schon angedeutet mit diesem, es gibt natürlich auch Leute, denen passt die Stangenware. Und unter anderem war die Juliane Eger dabei, die kennt man vielleicht auch, wenn man auf Instagram aktiv ist und den einen oder anderen deutschsprachigen Motorradjournalisten und innen folgt. Sie ist da nämlich auch dabei und die hat wirklich, ich konnte es nicht glauben, das Ding sah einfach aus wie eine Maßkombi. Also wirklich von der Stange perfekt passend und für die war das natürlich dann auch maximal in Ordnung. Mhm. Und ja, also ich war jetzt kein Totalverlust, aber so ein bisschen eine nervige Erfahrung natürlich.
Die Frage ist ja immer, was lernst du draus? Und ich glaube, da gibt's, wenn ich mir das so anhöre, eigentlich nur eine Schlussfolgerung, Michel. Zukünftig musst du im kompletten Lederkombi einfach schon durch die Sicherheitskontrolle mit Helm auf und dich so in den Flieger setzen.
Also witzigerweise war das tatsächlich mein Gedanke und das hat es tatsächlich sogar schon gegeben und auch auf der Veranstaltung war jemand dabei, der das in Anführungsstrichen ähnlich gemacht hat. Das Problem ist ja auch, wenn du auf so eine Veranstaltung fährst und hast zwei Fahrtage, eine Landstraße und eine Rennstrecke, du willst ja auf der Landstraße vielleicht auch ein Landstraßen-Outfit, ne? So, keine Ahnung, mit Protektoren-Jeans und irgendwie eher eine Touring-Jacke oder sowas, ne? Und ein paar bequeme Schuhe. Und du wirst dich ja auch quasi, wenn du da den ganzen Tag unterwegs bist, nicht unbedingt von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr nur im Einteiler bewegen, ne? Weil darauf läuft es ja in Anführungsstrichen hinaus. Und da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, ey, ich ziehe halt meine Straßenklamotten, die ziehe ich halt tatsächlich ins Flugzeug an. Ist ja meistens ein Zweiteiler, dann kannst du die Jacke ausziehen und hast dann irgendwie eine Protektorenhose oder so an. Und nehmen halt nur den Lederkombi mit ins Gepäck, weil selbst wenn du einen großen Koffer hast, wo das reinpasst, du hast ja auch Gepäcklimit, ne? Also Gewichtslimit. Du kannst ja nur, glaube ich, bei den meisten Airlines irgendwie 23 Kilo oder was. Und also mein Gepäck war wirklich mit 23,4 Kilo. Wie gesagt, das Netzteil drin, das wiegt ein halbes Kilo. Aber das war tatsächlich auf Anschlag und ich habe halt wirklich nur Klamotten, Lederkombi, Stiefel, Handschuh. Und Handschuhe und Helm hatte ich tatsächlich sogar im Handgepäck. Also da war ich glücklich. Da konnte ich wenigstens mein eigenes Zeug nutzen. Aber da war das schon voll so. Ne? Also hab dann tatsächlich überlegt, okay, jetzt, wenn es in 3 Wochen dann wieder nach Spanien geht, zur nächsten Veranstaltung, ich ziehe vielleicht den Kombi an. So, ne?
Ja, oder die Alternative ist doch, ich meine, Amazon mit den geisteskranken Rücksendemöglichkeiten. Bestellst dir da eine hin, fährst 2 Tage und sagst dann, nee, hat nicht gepasst und schickst zurück.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr clevere Idee.
Ja, natürlich, also allerdings, die Umwelt dankt sie nicht. Ja, wahrscheinlich würden die es einfach wieder verbrennen und keine Ahnung was, ja.
Da, ich wollte sagen, da hätte ich natürlich schon direkt ein derbes schlechtes Gewissen, wenn ich eh schon durch halb Europa reise, um an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und dann solche Geschichten noch mache, das wäre dann quasi noch das i-Tüpfel. Das wäre dann aber sowas deutlich drüber.
Hashtag Flightshaming. Und bringt mich mal kurz, ich weiß, du hast noch eine andere Story, aber zu einem kurzen Einwurf, den ich auch noch bringen wollte. Hörende dieses Podcasts wissen, dass der Michel und ich ja hier auch immer zwei Herzen in unserer Brust schlagen haben. Natürlich das eine, getrieben von völliger Begeisterung für dieses Hobby, Leidenschaft und pumpt quasi Benzin durch unser Blut. Zum anderen sind wir aber doch zwei Personen, denen auch das Thema Klimaschutz und Umweltschutz und so weiter im Alltag recht wichtig ist und was natürlich immer konträr ist zu dem eigentlichen Hobby. Das wollen wir gar nicht weiter thematisieren, aber wir sind sicherlich nicht die, die mit Leuten sympathisieren, die Fuck you Greta irgendwo auf ihr Auto draufpacken. Auch hier will ich gar keine Diskussion auslösen, bloß eine Anekdote erzählen.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Kennst du Andrew Tate?
Ja klar, das ist doch, da gibt's doch, das war doch jetzt diese, hatten wir das nicht hier schon im Podcast? Oh. Haben wir da nicht drüber gesprochen? Also,
Wo hatte ich das erzählt? Okay, pass auf, dann mache ich eine Kurzzusammenfassung, ja? Dödeltyp, weil das leitet mich noch zu was anderem über, der Greta Thunberg bei Twitter schrieb und irgendwas da rausgehauen hat von wegen, hey, guck mal, wie findest du das hier? Ich habe hier sau viel Autos, die verbrauchen so und so viel Sprit, voll geil, ich kann dir gerne die ganze Liste schicken. Und Greta Thunberg einfach ultra geil antwortete auf diesen Tweet und sagt, ja, bitte schick mir das, email me at smalldickenergy@getalife.com, also kleiner Penisenergie at bekommeeinleben.com, für alle, die das Englisch nicht mächtig sind, fand ich schon mal eine ultra geile Antwort drauf und bringt mich nur zu einem völligen Off-Topic-Thema, das aber im gewissen Fokus ja doch auch an so einem Motorradstammtisch gesprochen werden muss, nämlich dass die Süddeutsche jetzt eine Zeitung, einen Artikel rausgebracht hat, wonach es eine Untersuchung gab aus der UK, also auch dem Geburtsort von Andrew Tate, Kickboxer, frauenfeindlicher Vollidiot, man muss wirklich keine Sympathien für diesen Typen haben, wer die hat, der darf diesen Podcast gerne ausschalten, vorbestraft jetzt gerade in Rumänien im Knast, weil er irgendwie auch Frauen geschlagen hat, Menschenhandel, Frauen zur Prostitution gezwungen hat, also einfach ein richtiger Wichsbottich, um es mal so zu sagen.
auf jeden Fall. Ah, schöner Begriff, habe ich auch noch nie gehört, das muss ich mir merken.
Gab es da einen schönen Beitrag, wonach englische Forschende eine Untersuchung gemacht haben, ob tatsächlich die Penisgröße mit dem Automobil zusammenhängt.
Achtung, jetzt bin ich aber gespannt.
Also das Problem ist ja in diesem Metier, dass die Befragten im Zweifel natürlich ihren eigenen Penis bzw. die Größe des besten Stückes grundsätzlich erstmal überschätzen. Und deswegen natürlich auch bei solchen Angaben eher flunkern.
Ich wollte sagen, überschätzen will ich jetzt mal gar nicht sagen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, so im Teenageralter, jeder hat mal ein Lineal in der Hand gehabt, ne? Also ich glaube nicht, dass das so viel mit Überschätzen zu tun hat. Ich glaube, da wird halt einfach nur geflunkert, ne? Wenn du das halt ohne valide Prüfinformation machst, gehe ich davon aus, dass jeder, den du fragst, 1,5 bis 3 Zentimeter dazu dichtet. Ne?
Außer wir natürlich, Michel.
Nee, weil jetzt kommt nämlich tatsächlich der Punkt, der damit einhergeht und was ich auch fragen wollte. Lässt sich diese Studie denn jetzt, also ich kenne ja das Ergebnis noch gar nicht, aber ich frage trotzdem schon mal vorab, lässt sich diese Studie denn 1:1 auf das Motorrad mit dir übertragen? Weil dann habe ich nämlich einen ganz kleinen mit meiner 1, also ich meine, wenn ich alle PS zusammenrechne, die ich in Motorrädern in der Garage stehen habe, dann habe ich einen Mikropenis.
Ja. Ja, davon ist auszugehen, denn tatsächlich ist diese Studie erstmal
so, jetzt wisst ihr Bescheid.
Ist die Studie davon nämlich erstmal so angelegt, ja, weil das natürlich so keiner sagt. Die haben dann zwei Vergleichsgruppen, wenn ich das richtig rekapituliere, gehabt, ja. Und in der einen haben sie eine durchschnittliche Penisgröße von irgendwie, ich glaube, 13 Zentimeter oder so benannt. Und haben dann gefragt, so, wie groß ist denn deiner? Und haben dann noch im weiteren Verlauf gefragt, wie gerne sich die Leute irgendwie einen Supersportwagen zulegen würden. Und in der zweiten Gruppe haben sie diese durchschnittliche Penisgröße deutlich höher angesetzt, ja? Sodass du quasi, nehmen wir jetzt mal irgendwelche Zahlen, mit deiner Penislänge von 15 Zentimetern über diesen 13 warst und dann quasi war es auch nachweislich so, die also subjektiv gefühlt einen größeren Schnippi hatten, waren weniger geneigt dazu, sich einen Supersportwagen zuzulegen, ja?
Also es war eher so suggestiv sozusagen ausgelegt, die Befragung.
Naja, also das Ergebnis war letztendlich, wenn du das Gefühl hast, dass du im Vergleich zu anderen Herrschaften ja. einen kleinen Schnippi hast, neigst du ja. eher dazu, das zu kompensieren, nenne ich es mal, durch einen Sportboliden oder eine dicke Karre halt. Das war letztendlich das Ergebnis. Den Link dazu packe ich mal in die Shownotes. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ich habe das nur gelesen, genau. Und jetzt wollte ich nämlich fragen, meinst du, das lässt sich auch auf Motorräder übertragen?
Ja, aber jetzt sitze ich natürlich aber sowas von in der Soße, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich aufgrund meiner Motorradausstattung definitiv ein XS-Hosenträger bin. Aber ich kann mir das tatsächlich schon vorstellen. Aber ich glaube, das ist wie überall. Ich habe die Studie jetzt nicht gelesen. Ich wage jetzt zu behaupten, wurde vielleicht auch wissenschaftlich nicht 100%ig sauber gearbeitet. Man weiß nicht, wie konkret das ist. Ich glaube, es gibt überall solche und solche. Und ich denke schon, dass es Leute gibt, die sich ein großes Auto, ein großes Motorrad und ein dickes Boot kaufen, einfach weil sie von der Natur etwas unterdurchschnittlich ausgestattet sind oder vielleicht einfach, weil sie gar nicht so schlecht ausgestattet sind, aber das falsch einschätzen, weil sie es mit der Psyche halt irgendwie nicht ganz auf der Höhe sind. Aber ich wage zu behaupten, dass es bei Motorradfahrern weniger intensiv ausgeprägt ist als bei den Autofahrern. Oder bei Supercar-Fahrern so, weil da ja eigentlich so ein bisschen mehr dazu gehört, als nur auf die Autobahn zu gehen. Vielleicht kann man sagen, bei allen, die sich schnelle Motorräder nur fürs Autobahnrasen kaufen, aber auch da setze ich mich jetzt auf jeden Fall in die Nesseln, wenn ich diese steile These hier aufstelle.
Aber bleiben wir bei deiner ersten Aussage mit deinen 5 Motorrädern in der Garage und Schlippergröße XS, bin ich dann ja quasi mit meinem mittlerweile fast in die Jahre gekommenen Motorrad und dem als einzigen hier der Long Dong Jan, kann man sagen. Hier in diesem Podcast, ja?
Also, da war ich auch vorher schon davon überzeugt, dass das einfach so sein muss, weil wer ein Ego hat wie du, ne?
Der muss eigentlich einen kleinen Schnippi haben, wäre jetzt meine.
Das muss ja irgendwoher gespeist sein. Aber ich möchte da gar nicht so näher drauf eingehen. Was ich aber noch fragen wollte, weil du vorhin diese Andrew Tate-Geschichte erwähnt hast, und da geht es ja auch um Small Dick Energy, ja. Ne? Da gab es ja tatsächlich diesen. Ich nenne das jetzt mal Mythos tatsächlich inzwischen, dass Greta Thunberg oder diese Konversation ihn auf eine gewisse Art und Weise mit zu Fall gebracht hat. Weil diese Festnahme, also er hat sich ja dann nicht nehmen lassen, ein Reaction-Video zu machen auf den Tweet, auf die Antwort-Tweet von Greta Thunberg.
Ach was.
Und ja, das hat er dann irgendwie sich noch Pizza liefern lassen und hat dann quasi ein Antwortvideo gemacht, in dem er quasi ihre Antwort auseinandernimmt. Ne? Und es gab wohl das Gerücht, dass anhand dieser Pizzaschachteln die er geliefert bekommen hat, die ihm da ins Bild gereicht wird, die rumänische Polizei das Hotel oder die Lokalität mehr oder minder ausfindig gemacht hat, an der er sich jetzt gerade befinden muss. Und Greta Thunberg ihn mehr oder minder nicht nur bloßgestellt hat, ob seines geringen Intellekts und seines winzigen Schnippis, sondern auch tatsächlich ins Gefängnis gebracht hat. Sein Bruder übrigens da auch mit involviert. Der ist irgendwie, die haben irgendwie diesen Frauen-Menschenhandel-Ring da irgendwie zusammen. Fand ich tatsächlich noch den witzigsten Teil an dieser Geschichte, auch wenn er vielleicht nicht zu 100%ig stimmt, weil der wohl schon seit geraumer Zeit eben von der rumänischen Polizei überwacht wurde, aber sich eben auch regelmäßig im Ausland aufgehalten hat und da vielleicht doch so ein bisschen was dran sein.
Ja, ich wünsche mir das auf jeden Fall. Du hast sogar recht mit der Pizzaschachtel und tatsächlich ganz suffisant, Greta Thunberg hat dann noch nachgelegt und einen Tweet dann verfasst. This is what happens when you don't recycle your pizza boxes. Also ihm einfach nochmal richtig schön eine mitgegeben. Sehr sympathischer Austausch meines Erachtens und jetzt wollen wir gar nicht weiter politisch da sein und wir wollen vor allem das Gebiet unter der Gürtellinie verlassen. Es tut uns leid, liebe Zuhörenden, wenn wir mal kurz diesen Ausdruck gemacht haben. Manchmal gehen die Pferde mit uns durch. So ist es, das ist Gasgeflüster, aber jetzt hat Michel bestimmt eine noch ganz andere packende Geschichte dabei. Ich habe hier noch mega...
Ich hab sogar noch was Passendes dazu, aber die Bombe lasse ich tatsächlich gleich platzen, denn jetzt habe ich ja die ganze Zeit schon gesabbelt und du hattest ja auch noch was aus der letzten Folge auf der Agenda, was du dann gar nicht mehr zum Besten geben konntest. Und was mich natürlich noch viel mehr interessiert, diejenigen, die auf Instagram bei uns regelmäßig vorbeischauen, die werden das wahrscheinlich mitbekommen haben. Wir haben ja in der letzten Folge mega Alarm gemacht und mega Werbung für Amazon Prime. Boah. Und die neue Marquez-Doku. Ja. Und haben gemeint, Leute, guckt euch auf jeden Fall spätestens am Montag, 12. Februar, war das
20. Ich,
ne? War das der 12.? 20. Entschuldigung. Genau, ist ja eine Woche her. Heute ist der 28. Macht Sinn. Auf jeden Fall Riesenwerbung gemacht. Schaut euch die neue Marquez-Doku an. Wir natürlich wie die Geier am Montag schon während der Arbeitszeit immer hier auf Amazon abgehangen. Und was hat funktioniert? Nix.
Nicht.
Die Scheiße lief einfach nicht. Alter. Also ich habe bis heute, weil ich ja danach auch unterwegs war und mein Laptop leer, ne, habe ich bis heute keine Folge der All-In-Dokumentation gesehen. Boah. Du aber ja schon. Ja. Und jetzt möchte ich natürlich erstmal von dir wissen, ohne dass du auf die Details eingehst, wie ist der Spaß denn?
Also erstmal ja, drastisch. Das war ein Wochenstart, so eh schon den Montag Blues des Todes. Und dann diese Scheiße, dass Amazon das nicht hinbekommt, ja. Ganz ehrlich, ich bin ausgerastet. Also erstmal war das Montag nicht direkt online. In anderen Ländern schon, hier in Deutschland nicht. Ich dachte schon so, oh fuck, mich voll geschämt, hier voll den Mist erzählt im Podcast. Ist nichts Neues in dem Kontext, aber trotzdem sehr unangenehm. Vor allem, wenn ich den Mist erzähle und selbst dran glaube und dann feststelle, dass es an dem Montag nicht online ist. Also aktualisiert noch und nöcher. Dann, ich glaube, es war am Abend, ging die erste Folge sogar bei mir zu sehen. Und ich.
Am Montag war das noch,
ich glaube, ne? Dienstag ging es dann.
Dienstag. Weil, ja, okay.
Dienstag morgens, glaube ich, bevor ich mit dem Hund raus bin, dachte ich so, jetzt glotze ich schon mal rein. Mir die erste Folge reingegangen. Ich war irgendwie ultra früh wach. Manchmal wache ich sau früh auf. Ich glaube, ich war um 5 oder 5:30 wach. Hat mir diese erste Folge reingezimmert. Und denke dann so, boah, geil. Also siehst du schon mal, ich war hooked. Will die zweite Folge anschalten. Kommt wieder dieser Fehler. Düdüm. Kann nicht wiedergegeben werden. Ich bin ausgerastet. Ich hätte am liebsten, weiß ich nicht, war sauer. Aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, ich finde sie schon echt cool. Also klar, irgendwie natürlich einseitig alles so aus der Perspektive von Marc Marquez. Aber du siehst halt auch wirklich schon das, worüber wir auch mal gesprochen haben. Wie wird trainiert, was passiert. Und ich weiß noch, als wir über Marc Marquez gesprochen haben in der letzten Folge, habe ich ja auch noch gemeint, ey, der hat das Ganze doch revolutioniert mit seiner Athletik und so weiter. Du siehst den jungen Mann ganz schön oft feiern. Und auch regelmäßig mit einem Bierchen da sitzen.
Und das ist dann auch ein richtiges Bierchen? Also weil die...
Hab ihn jetzt
die,
nicht gefragt. Der,
nee. Die haben ja bei seinem Bruder, ja. Der war ja in diesem Estrella Galicia gesponserten ja, Mark VDS-Team.
Da ist ja nichts.
Genau. Und ich war, wann war ich denn, wo war denn das? Ich, boah, 2018 war ich ja bei der MotoGP und er stand dann tatsächlich sogar in... Bei wem war ich denn da in der Box? ich glaube, es war bei Michelin, war ich im Trailer und da hatten die sogar dieses Zeug da im Kühlschrank stehen, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Boah, so,
also
ne?
Dann
und
jetzt, wären das ja aber wirklich Vollblutmarkenbotschafter, wenn die sich, also die saßen da, haben irgendwie gegrillt im Garten, was weiß ich, und haben sich das reingezimmert.
Ja, ich wollte wissen, ob es diese komischen blauen Flaschen waren. Nee,
das
oder
war im Glas, hast du nicht gesehen, aber ich hätte fette Zweifel, dass das hier so ein 0,0 Zeug war. Ich habe dieses Estrella noch nie getrunken, bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf. Spanisches Bier holt mich persönlich eh nicht so ab. Aber naja. Also,
ach, spanisches Bier in Spanien ist schon geil.
Ja gut, wenn man keine Motorradklamotten hat und in Unterwäsche da rumsitzt, dann kann man auch mal ein spanisches Bier trinken. Ansonsten
so sieht's aus.
Bleibe ich dann doch hier lieber mal bei meinen Hellen oder im Flens. Wie dem auch sei. Also auf jeden Fall schon coole Doku. Du kriegst viel Einblick. Du siehst natürlich auch schon, was der für ein Leben lebt. Ne? Der zieht dann zu Beginn der Dokumentation, wird gezeigt, wie er umzieht aus dem Elternhaus nach Madrid. Und das ist natürlich ein Anwesen vom Allerfeinsten. Man kriegt auch schon Einblicke in den Alltag, auch in den Behandlungsalltag. Er lässt auch so ein bisschen in seine Seele so zum Teil oder in sein, wie soll man sagen, in seine Persönlichkeit blicken. Deutlich wird halt auch einfach, das sagen dann auch Weggefährten, was er auch für ein Arschloch sein kann auf der Rennstrecke, wie kompetitiv der Junge einfach unterwegs ist. Es wird auch nochmal der Sepang-Clash mit Rossi behandelt, aber Rossi selbst kommt nicht zu Wort, wohingegen seine ehemaligen Widersacher wie Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa und so sich schon auch äußern und auch Themen benennen. Und ich meine, mit Lorenzo hatte er ja auch mal den Ultra-Clash. Da gab es doch diese Situation, ich glaube, es war Frankreich, wo Marquez Lorenzo in der letzten Kurve voll reinfährt und sich bei ihm abbremst und danach Lorenzo auch den Finger schüttelt und den Handschlag verneint und sagt, nee, Freundchen, das geht so nicht. Ist ganz interessant, so im Nachgang zu sehen. Mich hat es auf jeden Fall schon derbe unterhalten. Musst du gucken. Also es ist schon, wer sich für Motorsport interessiert,
Pflichtprogramm.
Bringt mich zu dem anderen Pflichtprogramm, weil während das nicht funktioniert hat, habe ich noch das aufgenommen, was du dann in den letzten Worten der letzten Folge gesagt hast. Die YouTube-Doku zur Isle of Man, man sieht, ich habe irgendwie ganz schön viel, ich habe schon ganz eckige Augen bekommen, vor irgendwie Flimmerkisten gesessen. Und habe mir Between the Hedges angeschaut, also diese Doku über die Isle of Man. Da muss ich aber sagen, also schöne Bilder, krasse Aufnahmen, viele schöne Slow-Mos aus dem Fahrerlager und so weiter. Aber ich, also die meisten Folgen habe ich dann so nach 3-4 Minuten, die gehen irgendwie immer so eine Viertelstunde, gedacht so, ja, okay, ja. Botschaft angekommen, mal geht es irgendwie um die Fans, dann geht es irgendwie um den Kurs und so weiter. Auf jeden Fall kann man sich das mal anschauen, sind wirklich schöne Aufnahmen. Was ich hier empfiehlt, ist es nicht irgendwie auf dem Handy glotzen, sondern da braucht schon die große Riesenleinwand am besten, weil das sind schon geile Aufnahmen, wenn du dann wirklich...
Episch so, ne? Ja,
wenn du dann da in Full HD so ein Motorrad in Slow-Mo vorbeiballern siehst und dann diese Hitzeflimmereien da deutlich werden.
Ja.
Das war schon cool.
Einen Punkt habe ich tatsächlich noch zu Marc Marquez und das ist eher so eine Frage an dich und eine kleine Empfehlung. Teilen macht jetzt keinen Sinn. Ich schicke dir den Link aber trotzdem gleich. Beziehungsweise wir können ihn auch in die Shownotes mit reinpacken. Und zwar habe ich die Tage ein Reel gesehen mit Marc Marquez.
Habe ich auch, glaube ich. Mit den Kopfhörern?
Krass, ja. Erzähl. Wie artig ist das? Ja. Also, ich wollte es dir jetzt gerade erzählen. Jetzt erzähle ich es eben der Community und unseren Zuhörenden, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall gibt es ein Reel auf dem Instagram-Account von Everjoyride. Wie gesagt, den Link hauen wir hier gerne mit in die Shownotes rein. Da sitzt Marc Marquez mit Kopfhörern auf und erkennt nur am Motorengeräusch und am Schalten und am Bremsen und am Beschleunigen, auf welcher Strecke der Sound aufgenommen wurde. Wirklich abartig. Also ich fand es super, super faszinierend. Man sieht halt, also ich finde, man sieht ihm tatsächlich auch an, wie hochkonzentriert er sich das anhört, ne? Und wirklich sich da quasi reinversetzt. Ja,
wie er das halt einfach mitgeht, wo er genau, also ja. du hörst eigentlich, ja. Weil du sagst, man hört das Bremsen hörst du in dem Sinne nicht. Du hörst nur die Drehzahl. Du hörst es,
wenn er vom Gas geht halt, ne?
Ja, ja. Und nur an dieser Drehzahl und den Schaltvorgang hört er halt so irgendwie so, ja. Merkst du so richtig, wie er das auch im Kopf mitgeht und so gefühlt so diese Hand-Fuß-Konstellation auch nachfühlt so ein bisschen und dann sagt er, das ist Phillip Island. Zack.
Ja.
Also, krasser Dude. Krasser Dude. Ja. Merkst du, dass sie da voll hinten dran sind und ja, also sein ganzes Leben dafür hergibt. Das ist schon echt ganz geil zu sehen. Du kriegst natürlich auch mal ein bisschen Einblicke, wie es so hinter den Kulissen abläuft. Ich glaube, das war ja das Ding, was ich an dieser ersten MotoGP-Doku, glaube ich, damals bemängelt habe. So ein bisschen diesen Blick hinter die Kulissen. Du hast immer viel über die Fahrenden da mitbekommen, aber so was in der Box abgeht, relativ wenig. Das ist jetzt hier auch immer noch nicht so, dass jetzt die japanischen Konstrukteure da zu Wort kommen und sich über die Schultern gucken lassen, aber zumindest seine wesentliche Crew und wie so ein MotoGP-Wochenende aussieht und wie die da rumschrauben, das kriegt man mal mit, auch an so einem Rennwochenende, wie sie da arbeiten. Schade nur, dass Stefan Bradl gar nicht zu Wort kam. Das hatte ich fast so ein bisschen erwartet, der ja dann seine Position eingenommen hat in der Saison als Testfahrer und zumindest war das so meine Wahrnehmung, auch regelmäßig im Austausch mit Marc Marquez zu der Entwicklung war. Das ist gar nicht so passiert. Schade, wäre schön gewesen, wenn wir den Zaringer auch mal hätten da reden hören und auch sehen hätten.
An der Stelle habe ich tatsächlich einen Tipp für dich und natürlich für alle anderen, die sich auch für die Meinung von Stefan Bradl interessieren. Denn das Honda Repsol Team hat natürlich auch einen YouTube-Account. Und lass mir jetzt nicht falsch erzählen, auf HRC Racing gibt es eine Serie, in der die Teammitglieder vorgestellt werden. Also, logischerweise die Fahrer und vor allen Dingen halt auch die, die hinter den Kulissen aktiv sind. Und in diesem Zusammenhang ist auch Stefan Bradl mit dabei, gibt eine Folge dazu, kommt er auch zu Wort. Also, falls ihr auf YouTube euch das anschauen wollt, gibt es eben auch die Möglichkeit, so einen Blick zumindest hinter die Kulissen des HRC-Teams zu werfen. Und jetzt fiel mir aber tatsächlich, als wir über diese Marc Marquez-Geschichte gesprochen haben, noch ein, dass ich mal was Ähnliches gesehen habe mit Philipp Oettl. Und zwar war das auch, weiß ich, 2017, 2018 Sachsenring Grand Prix. Damals war er noch Moto3-Fahrer und tatsächlich auch Moto3-Rennsieger. Und da gibt es eine Szene so in Vorbereitung auf diesen Grand Prix, wie er auf einem Stuhl sitzt, quasi auf so einem Barhocker und mit geschlossenen Augen die Strecke durchgeht. Und du siehst halt auch, ne, wie er halt jedes Detail beschreibt, ne, wie er schaltet, was er macht, wie er ans Gas geht, ne, wie die Hände und Füße sich mitbewegen und wie er halt quasi in mehr oder minder so in Echtzeit diese Strecke abfährt. Und das ist tatsächlich, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die das oder warum Marquez das auch so gut erkannt hat und so gut können. Das ist tatsächlich auch gängige Praxis bei den Fahrern, dass die auch nach dem Rennen und während sie in der Box sitzen, regelmäßig halt die Strecke und halt alles, was sie während einer Runde auf der Strecke machen, im Kopf durchgehen. Ich kenne auch irgendwie eine Anekdote von Lars Enger hat mir das, glaube ich, mal erzählt. Damien Cutlin, der hat unter anderem die IDM gewonnen, also ist IDM-Meister. Und gab es wohl irgendwie auch ein Event, wo sie so mit der Zeit hinterherhingen und er dann quasi über Nacht beim Fahren im Geiste 1,5 Sekunden gefunden hat. Also wurde halt am ersten Tag klar war, okay, wir kommen nicht so wirklich voran. Der am nächsten Morgen in die Box gekommen hat gemeint, kein Problem, ich weiß, wo das Problem liegt. Und rausgefahren ist und auf Anhieb schneller gefahren ist, einfach nur, weil er quasi die Strecke immer und immer, immer wieder im Kopf abgefahren ist. Total verrückt. Also es ist mega faszinierend.
Das kennt man ja aber auch aus anderen Sportarten. Ich erinnere mich an diese ganzen BobfahrerInnen, die dann auch immer so gerne mal bei Wintersport gezeigt werden, wie sie da nochmal das alles so durchgehen. Ist, glaube ich, mental schon auch sinnvoll. Merkt man ja. Und auch, wie die damit voll verhaftet sind. Das ist ja der absolute Hammer. So, aber genug von den Dokus. Jetzt sind wir schon wieder bei 50 Minuten. Ich habe noch zwei kleine Themen, aber du hast auch immer noch, glaube ich, ein Thema auf dem Zettel, das dich schon länger umtreibt. Oder habe ich das letzte Mal falsch verstanden?
Naja, also so richtig umtreibt ist es nicht. Es ist eigentlich eine kleine, ein kleines Bömpchen, will ich jetzt mal sagen. Ich bin eigentlich nur auf deine Reaktion tatsächlich gespannt, weil es so ein bisschen abwegig ist und weil es auch nicht so ausufernd ist, die Geschichte, kann ich das jetzt einfach kurz einschieben, bevor du dann tatsächlich deine zwei Anekdoten noch platzieren kannst. Denn ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ne, ich bin jetzt tatsächlich aktuell mehr oder minder der Stereotyp für den XS-Shorts-Träger aufgrund der Fahrzeuge, die in meiner Garage stehen. Denn ich habe tatsächlich gerade etwas extrem großvolumiges, zweirädriges in der Garage stehen.
Oh, bitte nicht.
Wenn du sagst, oh, bitte nicht, dann hast du vielleicht sogar schon eine Vermutung.
Ja, ich äußere sie mal nicht.
Doch. Es ist ja spannend, ob du da richtig liegst, so, ne?
Ja, ich bräuchte wahrscheinlich schon noch einen weiteren Tipp, musst du mir geben.
Es ist ein Zweizylinder.
Oh, bitte nicht. Du hast jetzt aber nicht irgendwie so eine GS oder so eine Enduro-Sache da.
Nein, viel schlimmer. Viel schlimmer.
Eine Harley?
Nein, mit der GS warst du sogar schon bei der richtigen Marke.
Oh, was? So eine R18 oder was?
Ja! Ja, habe ich gerade als Testmotorrad da. Bin tatsächlich aber, weil es jetzt die letzten Tage, also weil ich ja unterwegs war und das Wetter auch nicht so geil war, also nicht so geil ist untertrieben, es war ja arschkalt, noch nicht damit gefahren, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt drauf. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt die nächste Woche spätestens oder am Wochenende mal in Angriff nehmen und mal hier so entspannt mit der R18 durch die Gegend. Was sagt man denn da? Choppern? Cruisen, blubbern, boxern, weiß nicht. Also es ist, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sehr gespannt. Also ganz kurz, damit ich das so ein bisschen beschreibe, Jan hat instant Augenringe bekommen, nachdem ich erzählt habe, dass ich dieses Motorrad in der Garage habe. Er ist definitiv not amused. Obwohl ich jetzt endlich die Marke fahre, die er so über alles liebt.
Ja, also, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja auf die bayerischen Motorradwerke zuletzt auch sehr, sehr geschimpft. Das ist mein Motorrad, das ich liebe. Aber mich verbindet, glaube ich, eh mit keinem Hersteller so richtig was. Also hier völlige Neutralität. Wenn sich das ändert, dann werden wir wahrscheinlich endlich dafür bezahlt. Ist aber bisher noch nicht der Fall. Was soll ich sagen? Ja, ich meine, das Ding ist, ich sollte es endlich mal ausprobieren. Ich sollte endlich auch selbst mal Chopper fahren, um zu schauen, ob da was passiert. Ich habe dir ja von meinem Kumpel erzählt, mit dem ich mir die Garage auch teile. Der hat ja seine Kawasaki Z900 verkauft und sich da eine Harley reingestellt. Maxi, wenn du sie jetzt hörst, ich hoffe, du nimmst mir nicht krumm. Letztens war sie mal in der Garage. Die Male davor, als ich in der Garage war, stand die nicht da. Ich habe sie verpasst. Ich habe mich einmal probeweise draufgesetzt. Dann ging aber direkt die Warmblinkanlage an. Dann habe ich mich direkt wieder,
nein,
doch, mich direkt wieder abgesetzt und gedacht so, oh, je, nee. Also, weißt du, da kann ich mir immer nur vorstellen, wirklich diese Eisdielenfahrten, da würde ich glaube ich auch auf alle scheißen, kurze Hose, T-Shirt und dann da rumtuckern. Aber so jetzt, ich meine, wir nehmen ja auf, draußen sind irgendwie immer minus 4 Grad, sich jetzt auf so ein Ding darauf zu hocken und sich da die Oberschenkel blau schlagen zu lassen von diesem wackelnden Motor, weiß ich nicht. Michel, ich bin gespannt, was du davon erzählen wirst. Ich meine, müsst du nicht bald auch eine Lagerhalle anmieten? Bei deinen ganzen penisvergrößernden Motorrädern, die da in deiner Garage drin stehen, wie kriegst du es da noch hin, jetzt da auch noch so eine R18 rein zu buxieren? Die misst ja ganz schön.
Also um hier auch, um halt auch jegliche Missverständnisse auszuräumen, ne? Ich habe dieses Motorrad ja nicht gekauft, weil ich einen kleinen Penis habe und das ist ja auch nicht, ich habe es ja quasi aufgezwungen bekommen, um damit Content zu produzieren, sagen wir es mal so, also nur, dass hier kein falscher Eindruck entsteht, aber ja, so langsam wird es tatsächlich Zeit, ich muss irgendwie anbauen, umbauen, ausbauen, beziehungsweise anbauen, umbauen, ausbauen ist schwierig, weil ich wohne ja in der Wohnung und habe nur eine kleine Garage, aber da sollte ich mir vielleicht irgendwie mal Gedanken machen, wo ich dann von meinem Mini-Pitbike bis hin zum R18 oder Harley oder Indien-Testmotorrad irgendwie alles unterbringen kann, damit das damit ich mich da in der Garage auch bewegen kann. Das ist jedes Mal im Moment schwierig. Vor allen Dingen, der R18 nimmt halt einfach so viel Platz weg wie zwei Motorräder. Mhm. Weißt du, was das Ding wiegt? 380 Kilo. Das Ding hat einen Rückwärtsgang. Ich hätte es uns gar nicht rangieren können und bei mir in den Transporter laden. Und selbst dafür musste ich hinten Sachen abbauen, weil es sonst überhaupt gar nicht reingepasst hätte. Also völlig absurd. Also ich verstehe tatsächlich, vor allen Dingen jetzt, nachdem ich diese winzige Street Triple gefahren bin, mit der du halt, ne, ich sag mal, von Natur über Kaffeefahrt, Hausstrecke bis Rennstrecke alles machen kannst, ne, verstehe ich halt einfach nicht, wie man so ein Ding fahren kann und sich so einschränken. Aber das verstehe ich vielleicht auch nur deshalb noch nicht, weil ich es noch nicht gefahren bin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin gespannt auf ein bisschen Videocontent, den wir bestimmt wieder sehen und auch deine Fahreindrücke. Von meinen zwei Themen, die ich habe, kann ich jetzt nur noch eins anknüpfen. Das passt hervorragend, weil wir ja eben kurz über diese Marke gesprochen haben. Und dann geht es auch wieder um meine BMW S1000R, die weiter in der Garage steht. Du erinnerst dich, in der letzten Folge habe ich ja schon den Bastelfail überhaupt beschrieben. Boah, eine lustige Anekdote kann ich dazu noch erzählen. Ich habe dann ja erzählt, Firma Wunderlich, super kulant reagiert, mir den kompletten Bremsflüssigkeitsbehälter zugeschickt. An alle, die letzte Folge nicht gehört haben, bei mir hat sich bei einem Anbehörteil der Bremsflüssigkeitsbehälter innen drin komplett aufgelöst, Dichtungsring weg, bliblablub. Wunderlich, super nett reagiert, der ist 4-5 Jahre alt, mir einfach komplett das ganze neue Set zugeschickt. Hatte ich.
Ohne dass wir in Verbindung zu Wunderlich stehen.
Bitte, ja, genau. Ja, und den hatte ich dann irgendwie freudig hier bei mir in der Küche ausgeräumt. Und dann war ich irgendwie letztes Wochenende, musste ich ultra schnell los, hatte irgendwie ultra Stress. Und dann stand da so ein Papierkarton rum mit ganz viel Müll drin. Dann schnappe ich mir den schnell und auf dem Weg runter zu meinem Fahrrad, schmeiße den in die Papiertonne, baller los. Dann bin ich, das war irgendwie Freitagabend, Samstag unterwegs und denke mir so, fuck, war das der Bremsflüssigkeitsbehälter, den ich da weggeschmissen habe? Ah, der war da bestimmt drin. Fetz nochmal nach Hause, hatte wieder hulle viel zu tun, irgendwie nur so eine halbe Stunde Zeit, gehe kurz hoch in die Wohnung, sehe, ja scheiße, der Karton ist wirklich weg, der da in der Ecke stand mit dem ganzen Müll. Renn runter zu dem Altpapiercontainer, so ein Riesencontainer, Mehrfamilienhaus, der mittlerweile hulle voll, komplett voll, aber dann auch, weißt du, nicht irgendwie so Ikea-Kartons, die du da schnell runtergeschmissen hast, sondern es hat halt einfach irgendjemand in dem Haus ausgerechnet an diesem Tag so gefühlt sein komplettes Büro in der Größe von der Staatsbibliothek ausgeräumt und alle Papierinhalte
das auch unzerschreddert. Ja,
geschreddert. Ohne Witz. Alles durch den Reißwurf gejagt. Und zwischendrin lagen so fette Telefonbücher und so gelbe Seiten, aber wirklich so 1000 Seiten. Die sind ja ultra schwer. Im Zweifel kannst du damit ja jemanden sofort totschlagen, ne? Ist ja brutal. Wenn die runterfallen, gibt's ein Erdbeben. So, also wirklich so schwere Dinger, umgeben von diesen
ganzen. Ja, München, ne? Also ich kenne das nicht, wie eine Kleinstadt, aber.
Von diesen ganzen Reißwolf-Sachen da. Ich ausgerastet. Stech da so eine halbe Stunde drin rum, schmeiß die Sachen da irgendwie rum. Dann kommt so ein Dude aus dem Restaurant, das hier auch im Haus ist, rein und sagt, ey, was machst du da so? Und sag ich, Alter, ich habe hier die Kiste weggeworfen, da ist noch was drin und so. Und sagt er, komm, er hilft mir, komm, wir schmeißen einfach diese ganze Tonne um und leeren es auf dem Boden aus, ja. Und dann dachte ich so, nee, Alter, als ich mir diese ganzen Reißwolf-Papierscheiße angeschaut habe, dachte ich, da bin ich übermorgen nicht fertig mit dem Putzen hier. Kannst ja nicht so zurücklassen. Ich dachte so, nee, lass mal. Also Ewigkeiten gesucht, denk so, fuck, da halb mit dem Oberkörper in dieser Tonne reingefallen, mich wirklich zum Gespött der ganzen Nachbarschaft gemacht. Dann denke ich mir irgendwann so, okay, keine Zeit mehr, machst du irgendwie später weiter. Heute wird es eh nicht mehr abgeholt, war Samstagnachmittag, das muss da ja drin sein. Geh hoch in die Wohnung, schau in die andere Ecke, steht da das Paket von der Firma Wunderlich. Das war so dumm, ey. Boah, also wirklich der Inbegriff von verschwendeter Lebenszeit. Was ich aber in dem Kontext auch sagen wollte. Dann habe ich mir gedacht, alles klar, ich habe ja schon gesagt, Bremsflüssigkeit, da gehe ich jetzt nicht ran, entlüften, gar keinen Bock, das sollen die jetzt machen beim Händler. E-Inspektion wird fällig im Mai, jetzt ist es halt März, normalerweise zögert man das ja hinten ein bisschen raus, denke ich mir so, dann sollen sie jetzt alles in einem machen, kann ich dann unbesorgt in die Saison starten.
Ja, ich wollte sagen, geh doch einfach ein bisschen früher zur Inspektion.
Ja, genau, habe ich jetzt vor, jetzt war letzte Woche ja irgendwie Montag, Dienstag schon so ultra warmes Wetter, 15 Grad, ich habe es gefeiert, so dachte schon so, boah, jetzt aufs Motorrad hocken, die Sonnenstrahlen, haben dich angelacht, ey, der Hammer. Direkt halt den Händler meines Vertrauens angeschrieben per WhatsApp und gesagt, hey, hier, wie sieht's aus, Bremsflüssigkeit muss gewechselt werden, bla bla, kann ich vorbeikommen. Dann ruft er auch direkt an, sagt, ja, ja, komm vorbei, er hat allerdings erst nächste Woche einen Termin und sagt, ja, kann ich das Motorrad nicht heute vorbeibringen, ist ultra warm, voll Bock und so. Ah, nee, er hat bei sich nichts, wo es abstellen kann, es soll ja wieder kalt werden. So, dann haben wir halt festgehalten, okay, diese Woche Donnerstag und es sind jetzt halt wieder -4 Grad. Ich denke mir so, leck mich im Arsch. Ja. Und du erinnerst dich zurück, das letzte Mal habe ich das Motorrad bewegt im September letzten Jahres. Dann habe ich neue Reifen drauf gemacht und die haben noch nicht 1 Zentimeter Asphalt gesehen. So, jetzt darf ich dann telefoniert dabei und sagt, ja, er guckt hier gerade rein, er hat noch die Unterlagen. Und das letzte Mal, als ich da war, haben wir festgestellt, dass die Bremsscheiben vorne wurden ja gewechselt, weil die verzogen waren. Scheiß BMW.
Verzogen, ja.
Und
das ist ja doch schon 2 Jahre her, oder?
Nee, es war, glaube ich, letztes Jahr, dass ich die zu Beginn der Saison. Ja, ja, wir haben vor 2 Jahren haben wir das festgestellt, ich habe das Band gerissen, da hast du das doch von A nach B gefahren, so. Und sagt er jetzt letztes Jahr, also da, was haben wir festgestellt, nachdem wir auch die vorderen Bremsscheiben gewechselt haben, dass die Bremsscheibe hinten unter der Verschleißgrenze ist.
Ach, schön.
Ey, ich kotz ab. Jetzt darf ich dir Sonntag bringen. Es war eigentlich nur eine kleine Durchsicht laut Serviceplan angedacht, ja. Plus hier halt Bremsbehälter wechseln. Und jetzt kommt diese fucking Bremsscheibe dazu. Kosten in der Summe ungefähr 750 Euro.
Für alles?
Für alles.
Ja. Das ist ein teures Hobby, ne?
Alter, ey, im September, ich habe bestimmt, ich glaube, für die Reifen und so 300 bis 400 Euro, irgendwas wird es gewesen sein, locker gezahlt. Ich meine, Reifen sind ja gerade rares Gut und teuer. Ja. Dann bin ich einfach die ganze Zeit nicht gefahren, zahle aber fröhlich Steuer und Versicherung, weil ich Idiot mir noch ein Ganzjahreskennzeichen geholt habe.
Das ist auch eine tolle Episode gewesen, in der wir das diskutiert haben. Und dann. Vor allem,
es ist jetzt ja wieder soweit, ne? Heute, 28. Februar, morgen der Termin, wo mein reguläres Saisonkennzeichen begonnen hat. Ich war ja mal Bruchstrichfahrer, März bis Oktober. Wir erinnern uns, im September mein Motorrad abgestellt. Morgen ist der 1.3. Und am Donnerstag, am 2.3. fahre ich morgens zum Händler. Es ist einfach aus allen. Und dann habe ich seit September in dieses Motorrad ungefähr 1200 Euro investiert. Plus Versicherung.
Ohne einen Meter
plus
zu fahren.
Steuer. Ohne einen Meter. Also es ist wirklich so strunzdumm. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich das erzähle und das erste Mal verbalisiere, davor habe ich es ja im Kopf, aber jetzt habe ich es auch noch ausgesprochen und höre mich das selbst sagen, da möchte ich diesen, wir müssen aufhören, Michel. Ich raste aus.
Aber die alles entscheidende Frage für mich an dieser Stelle ist jetzt natürlich die, welche Lehre ziehst du daraus? Wirst du jetzt ab sofort jeden Meter in München mit dem Motorrad fahren? Oder sagst du, nee, ich gehe wieder zurück auf Bruchstrichfahrer? Oder noch irgendwas Drittes, was ich mir jetzt überhaupt gar nicht ausmalen kann, weil alles andere gefühlt gar keinen Sinn macht?
Also, weißt du, jetzt mit dieser Abstinenz seit September, denke ich mir einfach nur, verkauf das Scheißding, bring es zum Händler, sag hier, behalt das Ding. Immer nur irgendwas mit den Bremsen am Arsch, kein Bock mehr. Aber ich glaube, sobald ich dann die ersten Meter damit mal wieder gefahren bin, dass alles läuft, mich die Sonne anstrahlt, ich die ersten Kurven nehme, alles Wurst. So ist es doch immer, oder?
Ja,
wir wissen doch einfach, es ist scheiße teuer.
Oh, jetzt hast du mich aber eiskalt erwischt, weil ich gedacht habe, ja, okay, du sagst jetzt, behalt das Scheißding, ich kaufe mir ein neues, weil es in Anführungsstrichen alt ist und ständig irgendwas ist. Aber so wie du das jetzt beschrieben hast, hört es ja eher so an, als wäre die Überlegung gewesen, ja, keine Ahnung, man kann das Hobby auch komplett an den Nagel hängen. Das wäre jetzt natürlich Skandal. Folge 94.
Nee, da habe ich ja tatsächlich noch andere Pläne Richtung September. Wir haben die Ausfahrt vor der Tür. Aber für die Pläne Richtung September, davon erzähle ich dir in der nächsten Folge, weil jetzt kriege ich auch den Turn nicht mehr von dieser Frustration, wenn ich gerade auf mein Konto schaue und wenn ich dann denke, was dieses Motorrad da ausmacht. Deswegen sollten wir diese Pläne, die nämlich auch wieder Geld kosten, dieses Scheiß-Hobby kostet ja einfach immer nur Geld.
Wie alles im Leben eigentlich.
Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen.
Wie fast alles im Leben. Ja, und wenn du jetzt darüber nicht sprechen möchtest, habe ich es aber noch zum Abschluss eine Frage zu eventuell vorhandenen Plänen aus der Vergangenheit. Denn letztes Wochenende war ja in München die E-Mod Motorradmesse.
Ah, ja.
In Kombination mit der Free, hieß sie, glaube ich, ne? Diese Freizeitmesse und Caravan und so. Ja. Ich bin ja, war ja unterwegs und bin ja auch kein Müncher mehr. Warst du denn dort?
Ey, pass auf, jetzt wirst du mich steinigen dafür. Tatsächlich waren meine Eltern zu Besuch hier in München und mein Vater ist zur E-Mod gegangen und ich nicht.
Boah, wie krass. Was los, Junge? Ich verstehe.
Also, er hat mir dann auch Bilder von dort geschickt und das war dann so genau das, was mich davon abgehalten hat. Also, es wäre nur der Samstag gegangen, der war in München, scheiß Wetter.
Und es war so. Aber ist der Innen? Das wäre ja nicht so schlimm.
Bitte?
Ja, genau. Das aber das denkt sich halt jeder Dödel. Achso, du meinst einfach, weil dann schlechte Wetter geben alle.
Und ich meine, wir haben ja beide auch viel auf Motorradmessen Zeit verbracht und gearbeitet. Und es war halt genauso, wie ich es kannte und überhaupt kein Bock. Es war so ultra voll. Der hat mir ein Bild geschickt von seinem BMW-Stand. Der hat sich eine neue GS geholt, die hat er jetzt auch abgeholt. Die 250er GS.
Oha.
Und was ist denn da los? Lief darüber und also eine Fülle an Leuten. Unnormal. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich überhaupt keinen Bock. Also die Vorstellung, klar, ich meine, seit ich da nicht mehr in der Branche selbst arbeite, fehlt mir manchmal auch so ein bisschen der Bezug, was neue Modelle und so weiter angeht. Deswegen bin ich immer dankbar, wenn du uns hier alle aufklärst und uns teilhaben lässt an diesen Neuvorstellungen, auch wenn es irgendwelche komischen Chopper sind. Also mal wieder auf so eine Messe gehen, sich das anschauen, ja, aber nicht an so einem Samstag. Also dann konkurrieren mit den Leuten, die sich da alle draufsetzen und alle kurz mal die Position von so einem neuen Marc Marquester einnehmen und dann sagen, geiles Ding, aber und dann irgendwas dagegen werfen, warum es dann doch scheiße ist und sich nicht eingestehen, dass man einfach keinen Bock hat, so viel Geld dafür auszugeben. Da hatte ich echt keinen Bock drauf und muss sagen, Messe dann auch immer interessant für irgendwelche Gadgets drumherum, die man sich mal anschauen kann. Aber ich habe es gerade gesagt, mein Motorrad kostet gerade so viel Geld und ich bin da immer anfällig für, wenn ich dann auf eine Messe gehe, mir doch irgendeinen Schwachsinn zu kaufen. Und dann war das so ein Mix aus Selbstschutz. Jan, du brauchst nichts, du musst dir da jetzt nichts kaufen. Kombiniert mit diesem absoluten Unwillen, mich in diese Menschenmassen zu begeben. Mhm. Das war der Grund.
Okay, schade, weil ich muss sagen, ich habe Bilder gesehen von der Messe, die war wohl am Freitag, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es eben so eine Kombi-Aktion war mit dieser Free zusammen, war wohl am Freitag schon brechend voll. Ja. Und irgendwie wäre ich schon gern dort gewesen. Ich hatte ja eigentlich auch überlegt, hinzugehen, ja, wenn Michael, sich eben dieses...
Wenn du gekommen wärst, wäre ich auf jeden Fall auch hin. Wissen wir alle. Ein Hörer hat uns auch geschrieben, der wollte auch kommen und gemeint, hey, treffen wir uns, dann wäre ich auch mitmarschiert, bei dem hat es aber auch nicht gepasst. Aber du, so hatte ich irgendwie da wenig.
Also ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall, egal wie es sich dreht und wendet, wieder mehr gemeinsam in Angriff nehmen, damit ich dich mit meinem Schwung und Elan mitreiße.
Deinem jugendlichen Leichtsinn.
Ja, auch dem, ja, der ja gar nicht mehr so jugendlich ist. Ne? Und dich dann dazu motiviere, wieder mehr in die Motorradwelt einzutauchen, zu fahren, zu gucken, zu riechen, zu hören, zu fühlen.
Komm doch mal mit dieser R18 hier nach München gechoppert, wenn du danach noch gerade laufen gehen kannst. Also so meine Erinnerung an diese Chopper oder mein Vorurteil ist immer, dass alles vibrieren muss ohne Ende. Und wenn man dann absteigt, fühlt sich das so an wie nach 3 Wochen auf See, aber auf stürmischer See oder so. Ist jetzt mein Eindruck, deswegen wäre ich mal gespannt, was du für einen Eindruck machst, wenn du hier damit nach München gechoppert kämest. Zur Zentrale des Herstellers. Und dann lass uns motorisierte, zweiradmotorisierte Untaten vollführen. Aber ja, Messe hat es nicht gereicht. Eigentlich schon auch irgendwie Bock, aber puh. Ja, also dann waren da einfach, ich wusste, dass auch noch ein paar Leute da sind, auf die ich auch keine Lust hatte, Smalltalk zu machen. Ich rede ja gerne, aber nicht mit jedem.
Na gut, muss ja auch nicht sein. Also, damit abschließend das Thema E-Mod-Messe auch abgehakt, ohne dass wir dort gewesen sind. Wir haben zumindest mal drüber gesprochen. Also können wir uns nicht vorwerfen lassen.
Wenn ihr dort wart oder auf irgendeiner anderen Messe, schreibt uns mal, warum ihr dorthin gegangen seid und was eure Highlights waren. Wir sind gespannt.
Genau. Und vor allem, wie diese Kombi-Messen sind. Ne? Jetzt waren ja 2-3 Jahre nichts. Hat sich irgendwas geändert, seitdem Corona die Messen ausgesetzt hat? Und was wollte ich jetzt noch sagen? Eigentlich nichts mehr, weil wir sind schon wieder sowas von zeitvoll. Jan muss sich seine XXL-Unabooks für den Sport noch anziehen. Und, Ankündigung. Wir haben es ja 2-mal versprochen. Leider hat es aus terminischen Gründen nicht von unserer Seite, sondern auf der Seite unseres Gastes, unter anderem auch, jetzt nicht geklappt. Wir konnten aber so schnell nicht Ersatz organisieren. Nächste Woche ist dann aber endlich die Aufnahme geplant. Und ja, seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn dann geht's ans Eingemachte. Ja, wird eine spannende Folge. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, und jetzt habe ich eigentlich auch fertig und nichts mehr zu sagen. Wünsche dir viel Spaß beim Sport und euch eine angenehme 2 Wochen und sag bis zum nächsten Mal.
Das sage ich auch. Schönes Schlusswort, Michel. Tschüss.
Tschüss.